Meine Erwartungen sind heute Morgen schon übertroffen, weil ich habe gesetzt darauf, dass heute 30 Leute hier sind. Und ich habe es überflogen, ich habe es nicht ganz genau gezählt, aber es sind mehr als 30. Und das freut mich sehr, weil es war ja auch zu erwarten, dass wenige kommen. Es ist Urlaubszeit, ist es? Ja, Ferienzeit zumindest, Urlaubszeit. Und dann auch die Pfadfinder auf ihrem Lager. Und ja, ich freue mich für jeden, über jeden vielmehr, der da ist. Ich freue mich. Meine Predigt heute hat einen etwas eher seltenen Namen. Und ich habe sie genannt, ein Mann, der alles auf eine Karte setzte. Und der Predigttext, den finden wir in Lukas Kapitel 5, Vers 12 und 13. Und es begab sich, als er, Jesus, in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Die Geschichten mit Jesus sind nie langweilig. In manchen Gemeinden hätte man jetzt ein Amen gesagt, aber es stimmt wirklich. Die sind nie langweilig. Es gibt nichts Herausragenderes als Jesus selber. Er war der genialste Lehrer, der jemals einen Fuß auf diese Erde gesetzt hat. Jesus ist besser als Paulus. Damit will nicht gesagt werden, dass die Evangelien allein inspiriert sind. Nein, die gesamte Heilige Schrift, die ganze Bibel, glauben wir, ist inspiriert von Gottes Geist und ist Wort Gottes. Aber Jesus ist das Zentrum, er ist das Hauptthema. Und auch das, was er gelehrt hat und seine Geschichten, die er erzählt hat, die sind nicht einfach nur nett. Der nette Herr Jesus kam und hat den Aussätzigen geheilt. Nein, diese Geschichten sind so richtig aufwühlend. Sie sind revolutionär, sie haben es so richtig in sich. Und schauen wir uns mal an diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Ein Mann mit Aussatz kam zu Jesus. Was bedeutet das? Es kommt also hier ein Mann zu Jesus, der war in einer sehr verzweifelten Situation. Verzweifelte Situationen kennen wir alle. Jeder von uns hat schon sowas miterlebt oder durchgemacht. Wir bekommen es mit und hören es, wie schrecklich es ist, wenn jemand an Krebs leidet zum Beispiel und dagegen kämpft und auch immer wieder Rückschläge hinnehmen muss. Das sind richtig verzweifelte Situationen. Wir alle kennen das. Aber ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, was es bedeutete, für diesen Mann Aussatz zu haben. Man nannte damals den Aussatz den Tyrann aller Krankheiten. Leprakrankheit. Es war also ein Mensch hier, der war leprakrank. Der hatte Lepra. Und das war für einen Juden in Israel noch viel schlimmer als für einen Heiden. Es war eine körperliche Katastrophe, aber hinzu kam, dass es auch eine soziale Katastrophe war und auch eine religiöse Katastrophe. Weiße Blattern zernagen dir das Fleisch. Es geht über jedes einzelne Glied bis hin zu den Knochen. Du hast hitziges Fieber, Fieberdelirium und furchtbare Schmerzen, Schlaflosigkeit, schwerste Träume, Fieberträume, Horrorträume, die dich quälen des Nachts und grausame Schmerzen, die dich einfach nicht schlafen lassen, die du auszuhalten hast. Die Krankheit führt sicher zum Tode. Damals gab es keine Medizin dagegen. Und stell dir vor, die Pharisäer, die hatten alles geklärt. Die Pharisäer waren ja sowieso ganz stark darin, alles zu klären. Da waren sie richtig meisterhaft unterwegs. Und die Gesetzeslehrer und Pharisäer sagten, also einen Aussätzigen, den darf man zu den Toten zählen. Ja, du wurdest also quasi zu den Toten gezählt. Du wurdest abgeschrieben. So kam zu der körperlichen Katastrophe, die ich gerade versucht habe darzustellen, auch diese soziale Katastrophe. In dem Moment, wo du von Aussatz befallen wurdest, wurdest du sofort von deiner Familie getrennt. Es war egal, ob du Vater oder Mutter von Kindern warst. Du wurdest von der Familie getrennt und du durftest sie nie wieder in Arm nehmen. Nie wieder mit ihnen Gemeinschaft haben, nie wieder mit ihnen feiern. Alle Kontakte wurden abgebrochen. Und was den Partner betraf, das hatten die Pharisäer auch geklärt. Da hieß es, in dem Moment, wo der Priester sagte, du hast Aussatz, durfte sich dein Partner von dir trennen, scheiden lassen. Du wurdest also abgesondert von allen sozialen Kontakten, von jetzt auf gleich abgeschnitten von allen bisherigen Kontakten. Hinvor lebtest du auswärts an einem Ort, entfernt von bewohnten Orten. Und es war die Fürsorgepflicht von den anderen Menschen, von den gesunden Menschen, dass sie hin und wieder zu dem Ort, wo du lebtest, kamen und dir ein paar Kleider und auch Nahrung bereitstellten. Du hattest die Pflicht, dir eine Glatze zu rasieren, egal ob Mann oder Frau. Und du musstest dir deinen Mund verhüllen wegen Ansteckungsmöglichkeiten, also Mundschutz. Und wenn sich ein gesunder Mensch sich dir nahte, musstest du von weitem rufen, unrein, unrein, unrein. Ja, und eine ganz, ganz wichtige Regel war, näherte sich ein Aussätziger einer Menschenmenge auf weniger als 2 Meter Abstand, dann hatten die das Recht, dich zu steinigen. Dann durftest du gesteinigt werden. Körperliche Katastrophe, soziale Katastrophe. Und hinzu kam auch die religiöse Katastrophe. Weil Unreinheit des Aussätzigen übertraf jede Art von Unreinheit nach dem alten Bund. Nicht nur das, was er berührte, sondern allein seine Gegenwart, irgendwo mit dabei sein, verunreinigte alles um ihn herum, nach dem Gesetz. Aussatz galt als göttliche Strafe. Und wer Aussatz hatte, der galt als von Gott verflucht und verstoßen. Was wartete auf dich? Ein elendiges Leiden in diesem Leben und ein schrecklicher Tod. Das war so ungefähr das Lebensbild eines Aussätzigen. Und das finde ich furchtbar. Schrecklich. Unvorstellbar, oder? Unmenschlich, grausam und auch menschenverachtend. Und dann finden wir diese Formulierung hier. Siehe. Das will uns ganz genau zum Hinhorchen aufmuntern. Immer wenn in der Bibel das Wort siehe steht, dann hat das einen besonderen Grund. Es will uns etwas ganz Besonderes mitteilen. Das heißt nicht nur, oh guck mal, sondern es heißt vielmehr, wow, da passiert was. Da ist was ganz Tolles oder was ganz Interessantes. Siehe, das heißt, schau genau hin. Weil hier haben wir gerade eine unvorstellbare Situation. Ein Aussätziger im Endstadium kommt mitten in die Menschenmenge hinein und er spricht Jesus an. Er wagt sich etwas, was ihn sein Leben hätte kosten können. unfassbar. Dieser Mann hätte nach Sitte, Recht und Gebot gesteinigt werden dürfen. Dieser Mann setzt alles auf eine Karte. Reinigung oder Steinigung. Und ich kann mir vorstellen, wie die Leute nervös wurden, während er da unter ihnen war und sich umguckte. Wo sind die Steine? Und in Israel, da muss man nicht lange suchen. Ich habe mir sagen lassen, Steine gibt's überall. Steine, Steine, Steine. Dieser Mann kommt zu Jesus und es passiert etwas Geniales. Ein verzweifelter Mann trifft auf einen genialen Jesus. Und wir lesen in Vers 13, da streckte Jesus die Hand aus und rührte ihn an. Als Mensch hätte Jesus sich jetzt anstecken können. Und als Jude und Rabbi hätte er sich verunreinigen können. Aber Jesus hatte keine Angst vor Ansteckung und er hatte keine Angst vor Verunreinigung. Nach den geltenden Regeln hat sich Jesus gerade verunreinigt, aber ihm war das egal. Was Jesus tut, verstieß gegen Ordnung und Sitte, ja sogar gegen das Gesetz. Aber es war ihm egal. Dieser Mann und seine grausame Situation, das ist alles, was Jesus jetzt zum Handeln bewegt. Dieser Mann war jetzt wichtiger. Jesus rührt ihn an und Erbarmen triumphiert über Gesetz und Sitte. Das kann ich mir als eine tolle Schlagzeile vorstellen. Und vielleicht auch ein Alternativtitel für meine Predigt. Erbarmen triumphiert über Gesetz und Sitte. Jesus, ihr Lieben, war kein Anarchist. Er war kein Gesetzloser. Er war nicht derjenige, der gesagt hat, wir brauchen keine Regeln, wir brauchen keine Sitten oder die Gebote Gottes. Das hat Jesus nicht gesagt. Was aber bei Jesus anders war, war das, dass bei ihm der Mensch immer und grundsätzlich wichtiger war als die Gebote. Jesus hatte ein Herz voller Erbarmen. Erbarmen für die Menschen und besonders für ausgestoßene Menschen. Seine Botschaft, seine Lebensbotschaft, seine Vorbildsbotschaft war, Menschen zu lieben und Erbarmen und Mitleid mit den Menschen zu haben. Und diesen Wert hat er über jeden anderen Wert gesetzt. Vielleicht denkt einer oder der andere, naja, das klingt irgendwie zu humanistisch. Da wird jetzt plötzlich der Mensch so in den Mittelpunkt gesetzt und nicht Gott. Ja, es ist wahr, Gott gehört in den Mittelpunkt. Aber der Mensch als sein Ebenbild gehört auch in den Mittelpunkt. Und zwar in die Arme Gottes. Wenn man so will, in die Mitte vom Mittelpunkt, da gehört er hin. Gott hat Christus gesandt, um den Menschen zu umarmen und ihn an sein Herz zu ziehen. Und hier macht es uns Jesus vor. Es heißt, Jesus rührt ihn an und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus keine Angst gehabt hat, ihn auch zu umarmen, so richtig an seine Brust zu drücken. Jesus ekelt sich nicht vor diesem Menschen. Im Markus-Evangelium lesen wir, beschreibt der Evangelist diese Situation mit folgenden Worten, von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Er wurde so richtig erfasst, gepackt von Mitleid und Erbarmen. Von tiefem Mitleid ergriffen, rührte Jesus ihn an und heilte ihn. Was für ein unglaubliches Wunder, das hier geschieht. Ein unglaubliches Wunder. Liebes Herz, ich möchte dir heute Morgen was Wichtiges sagen. Jesus ekelt sich nicht nur vor dem Menschen hier in dieser Geschichte. Jesus ekelt sich von keinem unter uns. Jesus ekelt sich nicht vor deiner Schwäche. Jesus ekelt sich nicht vor deinem Versagen. Jesus ekelt sich nicht vor deiner Zerbrochenheit und vor deinen Grenzen. Jesus ekelt sich nicht vor unserem Menschsein mit all den Holprigkeiten, mit all den Schwächen, die wir haben, mit all dem Versagen und auch mit den Charakterschwächen, die wir manchmal haben. Vor all dem ekelt er sich nicht, sondern er, wenn du zu ihm kommst und ihm sagst, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen, dann hat er immer die gleiche Antwort parat. Ja, ich will. Sei rein. Dann nimmt er uns in den Arm und er schämt sich nicht, so sagt die Bibel im Hebräerbrief. Er schämt sich nicht, uns seine Brüder und seine Schwestern zu nennen. Jesus schämt sich nicht. Deshalb macht es so viel Sinn, zu ihm zu kommen. Es macht so viel Sinn, bei ihm anzuklopfen und dort zu sein, wo Jesus ist. Auf gar keinen Fall fernbleiben. Auf gar keinen Fall fernbleiben von dem Ort, wo er sich bezeugen will. Hätte dieser aussätzige Mann es nicht gewagt, dahin zu gehen, wo Jesus war, er hätte dieses Wunder nicht erlebt. Wie hat Jesus gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und was für ein Verlust ist es, ihr Lieben, fern zu bleiben von der Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn es in unserem Leben gerade nicht so gut läuft, wenn es in unserem Leben eine dicke, fette Krise gibt, wenn mal Dinge nicht so funktionieren in unserem Leben, wie es sein soll, und es fühlt sich an wie Aussatz, und du ziehst dich zurück. Was für eine Katastrophe. Wenn es dir gerade dreckig geht, und dann kommt der Widersacher, der Feind, und er sagt zu dir, bleib mal bitte fern vom Gottesdienst. Du bist ja doch so schlimm, so elendig, so dreckig. Und guck dir mal die anderen an, die sind so fromm. Kennst du das? Solche Gedanken? Es soll unter Gläubigen sogar manchmal Ehekrisen geben. Gläubige Ehepaare in Krise. Früher, wenn man mir das gesagt hätte, hätte ich das nicht geglaubt. Ich hätte es gleich abgewunken, das gibt's nicht. Aber mittlerweile weiß ich, dass es das gibt. Es gibt sie, die Ehekrisen. Es gibt auch andere Krisen. Und ist es nicht traurig, wenn das die Momente sind, wo Geschwister von unserer Gemeinde dann wegbleiben oder von der Gemeinde überhaupt? Warum ist das so? Haben wir uns mal die Frage gestellt? Warum ist das so, dass die Menschen gerade dann, wenn sie es nötig hätten, in die Gemeinde zu gehen, wegbleiben? Naja, es ist nicht leicht, der zu sein, der gescheitert ist. Das ist richtig schwer, das zugeben zu können oder zu wollen. Es ist schon nicht leicht, mit Aufsatz unter die Leute zu gehen. Das ist nicht leicht, oder? Aber lass es dir sagen, liebes Herz, nochmals, Jesus wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Egal wie die Umstände sind, er ist es, der sich nicht ekelt. Und er ist es, der dich nicht verachtet. Fromme Menschen können dich verachten und je mehr sie sich in ihrer Frömmigkeit gefallen, desto mehr stehen sie in der Gefahr, andere zu verachten. Habe ich auch schon so wahrgenommen. Jesus verachtet keine Menschen. Er ruft Seligkeit aus über die geistlich Armen. über die Schwachen. Er ruft Seligkeit aus über alle die, die es nicht schaffen in diesem Leben. Über alle die, die arm sind und zerbrochen sind in ihrem Geist und keine Hoffnung haben, keine Perspektive haben. Er ruft Seligkeit aus über die Menschen und sagt, das Reich, zu dem ich gekommen bin, auf Erden zu bringen, das ist euer Reich, sagt er denen. Dieses Reich, das er bringt, ist nicht für die Starken, nicht für die, die aus sich heraus siegen, sondern dieses Reich ist für diejenigen, die in ihm und durch ihn zum Sieger werden, sagt Jesus. Jesus berührt diesen Mann und ich wünsche mir sehr, dass diese Geschichte uns dahin führt und uns befähigt und uns in die Lage versetzt, auch Menschen zu berühren, Menschen zu umarmen, egal wer sie sind. Jesus geht hin und berührt den Aussätzigen. Jesus geht hin heute und berührt den AIDS-Kranken. Jesus geht hin und berührt die Prostituierte. Jesus geht hin und berührt und umarmt die ganze Zerbrochenheit und Gefallenheit der Menschheit und sagt, ich will, sei gereinigt. Deshalb ist Jesus gekommen. Nochmals eine Bemerkung zu den Geboten Gottes. Jesus relativiert die Gebote Gottes nicht. Er sagt nicht, das, was Moses da geschrieben hat, das ist alles Quatsch. Wir leben in einer neuen Zeit und in einer modernen Zeit und das darf man nicht mehr so ernst nehmen. Nein, nein, das sagt er in keinem Wort. Gottes Gebote sind Wegweiser. Gottes Gebote sind Sicherheitsgurte. Gottes Gebote versetzen uns in die Lage, dass wir friedlich und harmonisch miteinander leben. Gottes Gebote geben uns Lebensqualität. Aber durch Jesus sind wir denn Ansprüchen Gottes nicht hilflos ausgesetzt. Ich liebe das, was Dietrich Bonhoeffer diesbezüglich sagt. Er hat gesagt, Christus ist uns zu erlösen gekommen. Er ist nicht gekommen, um uns vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Hast du dein Christsein schon mal als eine unlösbare Aufgabe empfunden? Das freut mich. Rosi sagt nö. Das ist wunderbar. Wo du auch dankbar warst, vielleicht unlösbare Aufgabe, wo du auch dankbar warst, vielleicht, wo du im Gottesdienst saßest und nicht jeder von dir alles wusste, was so in der vergangenen Woche gelaufen war. Jesus ist gekommen, um uns beizustehen. Er lässt dich nicht allein. Er schämt sich nicht deiner. Und er stellt uns nicht vor unlösbare Aufgaben. Ist das nicht schön? Das ist unser Jesus. Aber nun auf der Zielgeraden. Dieser Mann in der Geschichte, dieser Mann hatte drei besondere Eigenschaften. Und die möchte ich ganz kurz erwähnen. Drei Eigenschaften, die ihn zu einem ganz besonderen Menschen machten. Es war die Demut, der Glaube und auch die Entschlossenheit. Hören wir noch einmal genau hin, was dieser Mann sagt. Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Und Jesus rührte ihn an und spricht, ich will, sei gereinigt. Ein demütiger Mensch, dieser Mann. Er wusste, dass Jesus reinigen kann. Darin steckt Glaube. Er hat bestimmt schon davon gehört, wie Jesus andere geheilt hat, wie er Wunder vollbracht hatte. Und er glaubte, er hatte keinen Zweifel daran, dass Jesus in der Lage ist, ihn zu heilen. Du kannst mich heilen, Jesus, aber vor diesem Du kannst, sagt er, Herr, wenn du willst. Dieser Mann wusste, dass Heilung ein souveränes Handeln Gottes ist. Wir glauben und wissen, dass Gott immer und jederzeit heilen kann und ihm alles möglich ist. Wenn einer das zweifellos wusste, dann war es Jesus. Er wusste es. Gott kann alles. Und er hat auch damit gerechnet. Und Jesus hat das erlebt und erfahren, wie Gott Wunder vollbracht hatte durch ihn. Aber ihr Lieben, das Leben und die Bibel lehrt uns auch, dass es Phasen gibt im Leben, wo Gott nicht immer eingreift, wo nicht immer Wunder passieren. Wir setzen die Predigtreihen oft erst da an, wo Moses zu dem Volk Israel kam, im Auftrag Gottes, mit Schlange und Stock und Wunder vollbrachte. Er hat einfach den Stock dahin geworfen und es wurde zur Schlange und packte die Schlange am Schwanz, sie wurde zum Stock. Mit diesem Stock hat er weitere Wunder vollbracht, das Meer wurde geteilt, Manna fiel vom Himmel, laute Wunder, was dieses Volk erlebte. Das war sehr beeindruckend. Doch wir lesen, dass dieses Volk dem Moses am Anfang nicht glaubte. Trotz all den Wundern und den Zeichen, die er vor ihnen verbrachte. Und wieso? Wieso konnte dieses Volk nicht glauben? Na, vielleicht waren da ein paar offene Fragen, die sie so mit sich herumschleppten. Fragen, die sie vielleicht Gott stellen wollten. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie gefragt hätten, wo Gott denn die 400 Jahre Sklaverei war, die sie miterleben mussten. Dürften sie nicht vielleicht fragen, warum er ihr Schreien so lange nicht gehört hat? Dürften sie vielleicht fragen, wieso Gott das zugesehen hat, dass diese jungen hebräischen Jungs alle in den Nil geworfen wurden? Wieso hat er das zugelassen? Kann man denn das so einfach abhaken? All diesen Schmerz, diese Peitschen, diese Hiebe, diese Unterdrückung, diese Menschenverachtung, kann man die einfach so vergessen? 10 Generationen lang, lieber Moses, haben wir unsere Ketten ihm hingestreckt und nichts ist passiert. Verzeih mal, die Nummer mit dem Stab und der Schlange, das können wir dir nicht so leicht abnehmen. Könnten wir nachvollziehen, dass sie solche Zweifel mit sich getragen haben. Und dann kam Gott nach 400 Jahren Pause und er tut Wunder. Gewaltige Wunder, die Plagen, das Rote Meer und alles drumherum. Ein Gott, der Wunder tat. Und auf einmal war alles da, alles echt, alles zum Anfassen. Gott wirkte, Gott war da. Aber was machen wir mit den Phasen, wenn Gott nur noch still ist? Wenn die Wunder in unserem Leben nicht so rollen? Vielleicht denkst du, oh Mann, alle anderen um mich herum erleben Wunder, bloß ich nicht. Ich möchte dich trösten, nicht nur du. Auch das Volk Israel hatte nicht immer Wunder erlebt. Auch der Prophet Elisa, dieser Wundervollbringer, so viele Wunder wie der, von was die Bibel uns so mitgibt, vollbracht hat. Unfassbar. Und dann lesen wir, dass dieser Prophet an einer Krankheit gestorben ist. Es heißt sogar im Königsbuch, als er die Krankheit bekam, an der er sterben sollte. Und dann danach, 2 Jahre später, das wird gar nicht genannt, die Anzahl der Jahre, aber danach fiel ein Toter in sein Grab, er wurde dahin geworfen. Und durch Berührung mit den Gebeinen vom Elisa wurde der wieder lebendig, lesen wir in der Bibel. Nicht ganz leicht zu verstehen, oder? Nicht ganz leicht zu verstehen. Gott kann alles tun, ja. Gott kann eingreifen, ja. Aber es gibt Phasen im Leben, in denen Gott nicht eingreift. So ist es. Der Aussätzige fleht zu Jesus und sagt, Herr, wenn du willst. Und er wusste, dass Jesus kann. Und wusste, dass Jesus Kranke heilen kann. Aber er sagte, Herr, wenn du willst. Er war bereit, sich dem Willen Gottes zu unterordnen. Und das beinhaltet auch, dass wir manchmal den Willen Gottes nicht verstehen. Manchmal verstehen wir es nicht, aber wir glauben, dass wir eines Tages ihn verstehen werden. Ich denke, dass Christus-Nachfolge sehr wohl etwas mit Demut zu tun hat. Und ich denke auch, dass Christus-Nachfolge uns nicht immer allen Ärger vom Hals hält. Im Gegenteil, wenn wir Jesus nachfolgen, könnten wir erst recht Ärger kriegen. Das habe ich auch schon erlebt. Und wenn man das so sieht, in vielen Ländern, wie die Nachfolger Jesu leiden müssen, Verfolgung leiden müssen, Schikanen leiden müssen und viel Ärger, einfach weil sie Jesus nachfolgen. Der Aussätzige hatte Demut und er hatte Glauben. Und das ist es, was wir von diesem Mann lernen können. Aber noch eine tolle Eigenschaft, und das war seine Entschlossenheit. Dieser Mann ergibt sich nicht seinem Schicksal. Dieser Mann war entschlossen bis zum Anschlag. Er lässt sich nicht aufhalten von der Menschenmenge. Er bricht sogar Gesetz, Sitte und Regeln. Dieser Mann setzt alles auf eine Karte. Ein Mann, der alles auf Jesus setzte. Sein Programm hieß an diesem Tag, ich möchte um jeden Preis zu Jesus kommen. Tot bin ich eh schon. Von den Pharisäern für tot erklärt, von den Medizinern längst aufgegeben, keine lange Lebenszeit mehr zu erwarten. Und deswegen setzt er jetzt alles auf eine Karte, alles auf die 7. Reinigung oder Steinigung. Hopp oder top. Beeindruckend, oder? Beeindruckend, was passiert, wenn die Menschen an den Rand oder ans Ende ihrer Reserven gelangen. Es ist auch zu beobachten, dass die Wunder in der Bibel meistens dann passierten, wenn Menschen am höchsten Punkt der Verzweiflung angekommen waren. Wenn nichts mehr ging, dann hat Gott gewirkt. Am Ende der eigenen Reserven kommt bei diesem Mann die Entschlossenheit zum Zuge, die Entschlossenheit, sich zu Jesus durchzuringen, alles zu riskieren. Das beeindruckt mich sehr. Ich glaube, Jesus liebt es, wenn wir auch so wie dieser Mann mit Demut und Glaube und zugleich Entschlossenheit ihn ehren. Und alles von ihm erwarten. Das liebt Jesus. Vielleicht ist es heute eine Einladung an dich, liebes Herz, insgesamt ein bisschen mehr zu riskieren. Alles mal auf die 7 zu setzen. Und in diesem Fall ist Jesus die 7. Alles auf ihn zu setzen. Lass dich hierzu einladen. Und Gott will uns zur Seite stehen. Amen.